Verantwortung für die folgende Sendung trägt Enrico Nimczewski. Sie hören eine Produktion der Vorlesungen an besonderen Orten der Hochschule Neubrandenburg. Wir waren zu Gast in der Regionalbibliothek Neubrandenburg und begrüßten auf Initiative der Bundjugend Neubrandenburg Herrn Dr. Ernst Paul Dörfler. Herr Dörfler wurde in der Mitte des letzten Jahrhunderts geboren. Seine Wurzeln hat er in einem kleinen Dorf mit großem Kirchturm zwischen Elbe und Dübener Heide südlich der Lutherstadt Wittenberg. In seiner Kindheit waren Bücher und Naturerleben für ihn gleich wichtig. Herr Dörfler lernte Maschinenbau und Mikroelektronik und studierte Chemie. Dann arbeitete er mehrere Jahre am Institut für Gewässerschutz in der DDR. Dort ermittelte er als Ökochemiker problematische Umweltbelastungen. Weil Sammeln und Verbreiten von Umweltschutzdaten aber verboten war, wechselte er in die Selbstständigkeit. Von da an schrieb er erste Bücher zum Naturschutz und wurde auch für eine Zeit als Umweltsachverständiger in die Volkskammer der DDR gewählt. Nach der Musik folgen Ausschnitte der interaktiven Erzählungen zu seinem Buch Nestwärme, was wir von Vögeln lernen können.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ja, das ist kein reines Vogelbuch. Das ist mehr als ein Vogelbuch. Es geht auch um uns Menschen und um unser Verhältnis zur Natur insgesamt. Ja, so dieses Buch will ich Ihnen heute vorstellen. Das ist keine klassische Lesung. Ich werde nur wenige Passagen lesen. Ich werde mich mit Ihnen plaudern, unterhalten und amüsieren. Bitte. Ja, ich habe das auch noch mitgebracht. Sie sehen das gleich im Bild. Ah ja, gut. Und das finde ich gut. Immer Zwischenfragen, ja? Keine Monologe zulassen. Immer unterbrechen. Sie können mich aus dem Konzept nicht bringen. Fangen wir doch mal mit der Nestwärme an. Wie warm ist es denn im Nest? Wie warm ist es in Ihrem Nest zu Hause? Schon mal gemessen? Schön warm, ja? Ja. Ist wahrscheinlich auch individuell verschieden, aber bei den Vögeln ist es ziemlich einheitlich. Nesttemperatur beträgt. Bitte? Es ist gut geschätzt, ja? Also die Körpertemperatur vom Altvogel beträgt 42 Grad, da wären wir schon halbtot. Und im Nest sagt man 38 Grad. Es gibt gewisse Wärmeverluste, ja, aber die Wärmeverluste halten sich sehr in Grenzen. Und diese 38 Grad, die werden bei allen Außentemperaturen aufrechterhalten. Auch wenn draußen 0 Grad sind, das kommt ja manchmal auch noch vor. Wie machen das die Vögel, ja? Das ist übrigens alles, diese Nestwärme wird klimaneutral erzeugt. Ja? Und 38 Grad, das ist die Temperatur, wo wir schon stöhnen. Ja? Ein Geheimnis der Vögel ist das Baumaterial. Ja, das ist Pappelwolle, Moos, Haare, Federn bei manchen Vögeln. Wärmedämmung ist das Geheimnis. Das haben die Vögel schon lange vor uns erfunden. Die Baustoffe, die richtigen Baustoffe zu verwenden. Unsere Vorfahren haben ja auch klugerweise Baustoffe verwendet wie Holz, Lehm, Stroh, Schilf mit hohem Wärmedämmeffekt. Und dann kam ja vor 100 Jahren das industrielle Bauen mit dem Bauhaus und dann kam eben Beton, ja, Stahl, Glas, die in der Herstellung sehr energieintensiv sind, sehr CO2-intensiv. Und wenn die Gebäude dann fertig sind, sind sie schlecht wärmegedämmt. Und jetzt gibt es eine Wiederentdeckung des Baustoffes Holz. Ja, man kann mit Holz, und das ist in Deutschland schon zulässig, das ist für Deutschland erstaunlich, man kann schon siebenstöckige Holzhäuser bauen. Ja, Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und er fixiert auf Dauer CO2 und ist wärmedämmend. Das hatten wir mal zwischendurch verlernt und das müssen wir neu lernen. Und es gibt ja ein Ökodorf im Norden, bei Salzwedel ungefähr, ein Dorf mit über 150 Einwohnern, völlig neu gegründet, die bauen nur mit Holz, Stroh und Lehm. Und das sieht nicht aus wie Mittelalter, das sieht modern aus. Wärmegedämmt mit Naturbaustoffen, die kaum Energie, also fossile Energie, erforderlich machen. Ja, hier haben wir Nestwärme. Ach, jetzt muss ich doch noch was sagen. Nestwärme in der Menschenwelt. Ich baue ja immer wieder Brücken, ja? Ist ja auch wichtig, ne? Aber in der Mitte des letzten Jahrhunderts wurden die Kinder noch zu Hause geboren. Nestwärme war gegeben, die Hebamme wurde gerufen, ja, und dann wurde die Geburt vollzogen. Bei allen Unzulänglichkeiten, Nestwärme war da. Und dann kamen einige Jahrzehnte, wo die schwangeren Frauen dann in Entbindungsstationen kamen. Und dann passierte etwas Merkwürdiges. Dann gab es eine Hygieneverordnung, die vorgeschrieben hat, dass die Säuglinge den Müttern weggenommen werden und in getrennten Räumen hinter Glas aufbewahrt wurden. Manchmal bis zu 50 Säuglinge in einem Raum. Da war nie Ruhe. Mir haben das Säuglingsschwestern erzählt. Die wurden ja dafür ausgebildet. Und das haben Professoren so festgelegt, Wissenschaftler, ja. Sie haben die Hygiene überbewertet und die Nestwärme unterbewertet. Und heute wissen wir, dass fehlende Nestwärme zu lebenslangen Störungen führen kann, psychischen Störungen, Kontaktstörungen und so weiter. Irgendwann, in den 90er Jahren, hat man dann die Kurve gekriegt und die Nestwärme neu entdeckt und sie dann Rooming In genannt. Ja, so ist das. Also auch die Wissenschaft kann sich manchmal irren. Die Vögel haben Nestwärme niemals in Frage gestellt. Ja, und das ist jetzt das Bild, was ich schon angedeutet habe, ist mein Lebensraum. Den teile ich mit 300 Vogelarten, die dort registriert wurden. Mittelelbe zwischen Lutherstadt-Wittenberg und Magdeburg. Im Westen sage ich immer zwischen Dresden und Hamburg. Naja, kennt ja nicht jeder diese kleinen Städte. Ja, und das ist seit 40 Jahren schon UNESCO-Biosphärenreservat, übrigens das erste in ganz Deutschland. Ich habe 3 Vögel von den 300 mitgebracht und jetzt sind Sie gefragt, diese 3 Vögel, erstens, wie heißen sie? Zweitens, gibt es die auch in Neubrandenburg? Klar, ja, keine Frage. Das ist ein Seeadler, genau, ja klar, die fühlen sich ja wohl. Ich verbringe ja auch meinen Urlaub hier in dieser Gegend. Und die Seeadler führen eine Dauerehe, sie sind ganzjährig hier, an der Elbe aller 10 Kilometer ein Brutpaar und jagen jetzt im Winter gemeinsam, kooperativ, Männchen und Weibchen, Enten, Gänse, Rallen, Wasservögel. Der zweite Vogel ist ein Fischadler, habe ich Ihnen ja leicht gemacht. Der Fischadler führt also keine Dauerehe, sondern eine Saisonehe. Ja, die Saisonehe beginnt bei Fischadlern im April und endet im August. Das ist also die Zeit, wo die wichtigen Arbeiten anstehen, ja, also Paarung, Nestbau und Eiablage, Brüten und Füttern und Aufziehen und ja, Ausbildung natürlich. Die Ausbildung des Nachwuchses wird immer gern vergessen. Das ist die Zeit und dann verlassen sie ihre Brutheimat getrennt Richtung Westafrika, da sind sie jetzt gerade, und kommen dann im April, wenn nichts dazwischen kommt, hier wieder an und führen die Ehe weiter. Das ist die Saisonehe, besonders beliebt in der Vogelwelt, das beliebteste Modell überhaupt in der Vogelwelt. Es gibt kein beliebteres Modell. So geht man Beziehungsstress aus dem Weg. Ja, darüber kann man mal nachdenken. Ein gutes Revier. So, die dritte Vogelart muss ich ja auch nichts erzählen hier oben. Ja, also Sie müssen wissen, ich bin ja auch oft im Westen, ne? In Hildesheim nächste Woche und da hat man das halt nicht vor der Haustür. Ja? Und ich sage auch immer, wer Natur sucht, muss in den Osten, in den Nordosten. Ja? Dort sind sehr viele Arten, die eben im Westen nicht mehr vorhanden sind. Ja, also die Kraniche, die führen eine Dauerehe in der Regel und es sind meine Lieblingsvögel. Ich werde ja immer gefragt, ja, was sind Ihre Lieblingsvögel? Ich musste mich nun endlich entscheiden. Ja, es sind die Kraniche. Warum? Weil sie einfach eine sehr sympathische Beziehung haben. Eine gleichberechtigte Beziehung. Ja, sie trompeten gemeinsam, Duett, sie tanzen gemeinsam. Mal fordert er auf, mal fordert sie auf. Und auch Nestbau und Brut wird im Wechsel absolviert. Also Arbeitsteilung. Und eine spannende Geschichte ist, wenn der Schlupftermin heran naht und ein Altvogel sitzt auf den Eiern, dann kommt der andere und will den Wechsel. Jeder von beiden Eltern möchte gern zum Schlupfzeitpunkt diesen Körperkontakt haben. Das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Das scheint ein starker Urtrieb zu sein, diese Nestwärme zu spenden. Ja, okay, jetzt geht es um Nestwärme. Bevor wir zur Nestwärme kommen, muss ja erstmal was passieren. Es müssen sich ja 2 finden, ja, die erst einmal eine Beziehung aufbauen. Und Vögel haben voreinander Hemmungen, wie Menschen voreinander auch gewisse Hemmungen haben. Es gibt eine Individualdistanz, die man einnimmt. Bei Menschen schwankt sie zwischen 20 und 80 Zentimeter, je nach Kultur. Ja, und bei Vögeln, das sieht man ja, wenn die Stare sich versammeln oder die Schwalben, ist immer der gleiche Abstand. Und der Abstand muss überwunden werden, wenn sich 2 verpaaren wollen. Mit Abstand kann man sich nicht paaren. So, und dazu bedarf es Rituale, nämlich Schnäbeln zum Beispiel und Kopfkraulen, Halskraulen, Gefiederkraulen. Das müssen Sie sich mal merken. Kopfkraulen, Halskraulen. Probieren Sie es mal aus. Ja? Das baut Hemmungen ab, das baut Vertrauen auf. Ja, das sind Zärtlichkeiten, die kommen an beim Partner, bei den Vögeln wie bei den Menschen. Vögel haben übrigens die Partnerschaft überhaupt erfunden, die Ehe. Ne? Oder sagen wir nicht unbedingt Ehe, sondern die Partnerschaft. Denn bei Säugetieren, Partnerschaft ist unüblich. Ja? Da trifft man sich zur Begattung, ja, egal ob Hirsche oder Wildschweine oder Mäuse oder was auch immer. Und dann findet die Befruchtung statt und dann trennen sich die Wege und die Weibchen übernehmen alles Weitere. Ja, sie tragen die Schwangerschaft in ihrem Körper aus und die Männchen sind überflüssig. Ja, die haben dann eine freie Zeit. Bei den Vögeln ist es anders, ja. Da ist mehr Arbeit. Warum ist da mehr Arbeit? Weil die Vögel die Schwangerschaft auslagern. Ja, die tragen die Schwangerschaft nicht aus, sondern sie lagern sie aus in Ei und Nest. Warum? Haben Sie eine Idee? Ja, eben. Fliegen fällt schwer, ja, mit 10 Eiern und so. Sehr schlau. Genau, die ausgelagerten Schwangerschaften. Ja, dann gehen wir mal weiter. Ja, bei den Säugetieren. So, jetzt sind wir bei einem Vogel angekommen, den gibt es hier. Selten, aber immerhin. Ja, Blaukehlchen, genau. Was macht das Blaukehlchen? Es singt. Ja, und dieses Kapitel heißt Singen statt Kämpfen. Was wir von Vögeln lernen können. Wir müssen nämlich erkennen, dass Säugetiere Waffen tragen, männliche Säugetiere. Geweihe, Hörner, Hufe, Krallen, Reißzähne, Eckzähne. Und damit verletzen sie sich gegenseitig im Kampf um Revier, um Partner. Es kommt zum Blutvergießen, es kommt zur Tötung. Zum Beispiel bei Wölfen, ein Rüde kann ja einen anderen töten, das wissen wir. Ja, und dann gibt es ja auch noch Menschen, ja, die gehören zu Säugetieren. Die können auch Gewalt anwenden gegenüber ihren eigenen Artgenossen. Und Menschen gehören ja auch zu den Spezies, die Krieg führen können. Das können nur zwei Spezies, das können Schimpansen und Menschen. Bei Vögeln ist es anders. Auch Vögel haben Konflikte wie Säugetiere, aber diese Konflikte werden in aller Regel ohne Blutvergießen ausgetragen. Wenn es Konflikte gibt, gibt es einen Sängerwettstreit. Ja? Der bessere Sänger, der kräftigere, vitalere Sänger ist der Gewinner, der kann im Revier bleiben und der andere muss den Rückzug antreten, aber es geschieht ihm nichts. Ja? Was wir von Vögeln lernen können. Gewaltlosigkeit. Gewaltverzicht. Kuckuckskinder, Sie ahnen es. Auch ein Kapitel, das könnte ich Ihnen jetzt vorlesen, Sie gehen amüsiert nach Hause. Aber wir haben heute noch viel vor, wir wollen noch viel lernen von den Vögeln. Deswegen nur eine Kurzfassung zu den Kuckuckskindern. Ich habe bei meinen Recherchen zu diesem Buch drei Formen von Kuckuckskindern herausgefunden. Einmal Kuckuckskinder in der Menschenwelt, zweitens Kuckuckskinder in der Vogelwelt im Allgemeinen und drittens Kuckuckskinder in der Kuckuckswelt im Speziellen. Kuckuckskinder in der Menschenwelt gibt es. Ja, das sind Kinder, die von fremden Vätern gezeugt wurden. Ja, wie viel Prozent der Menschenkinder sind Kuckuckskinder? Wissen Sie es? Schätzen Sie mal. 20%. Ja, okay. Das ist sehr... Sie haben nicht viel Vertrauen, ne? Ah... Ja, ja, also auch die Wissenschaft hat ja lange Zeit 10% angenommen. Ja? Aber nun gibt es ja die Möglichkeit der Gentests, Vaterschaftsanalysen, dann nimmt man irgendwie eine Haarprobe oder so. Und nun hat ein Forscherkollektiv aus Belgien eine neue Kuckuckskinderquote ermittelt. Weltweit. Und sie liegt nicht bei 10%, sondern. Nicht bei 20, sondern bei 2%. Ja, 2%. Einige Ausnahmevölker im Amazonas weichen davon ab, aber im Großen und Ganzen 2% und nicht mehr. Ja, warum das so ist, das erkläre ich auch. Das hat also auch häufig kulturelle Gründe. Aber interessant ist, dass 4% der Väter an der Echtheit ihrer Sprösslinge zweifeln. Das heißt, jeder zweite Vater, der zweifelt, macht sich umsonst Sorgen. Ja, seine Partnerin war nicht untreu. Unnötige Sorgen zum Beispiel machen sich Vögel nicht. Menschen schon. Ja, dann Kuckuckskinder in der Vogelwelt. Das ist an der Tagesordnung. Das gehört zum Standard. Fast alle Singvögel, Spatzen, Schwalben, Stare, egal welche. Bei denen ist im Nest sind nicht nur Jungvögel von einem Vater, nämlich von dem Fütternden, sondern auch von einem Zweitmännchen und manchmal von einem Drittmännchen. Da muss man sich natürlich überlegen, wie kommt das? Weil, wir haben ja gelernt, Weibchen haben Wahlrecht. Und wenn im Nest von Weibchen da Nachwuchs von Fremdmännchen ist, dann muss das Weibchen ja Zustimmung erteilt haben. Denn ohne Zustimmung geht in der Vogelwelt nichts. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, über die reden wir heute nicht. Ja? In der Regel müssen die Weibchen mit den Männchen kooperieren, damit es überhaupt zur Spermienübertragung kommt. Wenn die Weibchen nicht wollen, geht nichts. Also mit anderen Worten, die Weibchen müssten es gewollt haben, dass fremde Männchen sie befruchten. Das eigene Männchen sollte es nicht sehen. Dann gibt es schon Zoff und fliegen Federn. Ja? Aber in aller Regel geht das ja schnell. Ja? Im unbeobachteten Moment sucht das Weibchen dann halt ein anderes Männchen auf. Ja, und dann haben wir inzwischen auch herausbekommen, welche Männchen das denn sind, worauf Weibchen so besonders heiß sind. Das sind vor allem Männchen, die größer sind als das eigene und die älter sind als das eigene. Denn ältere Männchen sind eine Garantie für Langlebigkeit. Und Langlebigkeit heißt auch mehr Nachwuchs. Ja, die Gene können also weiter verbreitet werden. Ja, und da muss man sich natürlich auch noch die Frage stellen, was sind das eigentlich für Männchen? Sind die nur mal hier vorübergehend da, also Durchzügler oder Vagabunden, mal hier, mal da? Man hat dann ermittelt, es waren immer die Nachbarn. Die kurzen Wege verführen. Die Kuckuckskinder in der Kuckuckswelt, die überspringen wir davon. Dazu können Sie auch noch mehr lesen, auch Dinge, die Sie nicht wissen. So, jetzt haben wir einen Vogel, der hier auch mal zu Hause war, jetzt seit 200 Jahren verschwunden ist und wiederkommt. Also bei uns in meinem Dorf ist er wieder gesehen worden, jetzt in diesem Sommer. Wandert wieder ein von Spanien. Das sind Geier, Gänsegeier. Ja, Geier, im Althochdeutschen heißen sie Girr. Gierig. Sind Geier gierig? Diese Frage stelle ich auch. Sind Geier gierig? Sie stürzen sich scheinbar gierig auf die Beute, also auf Aas, auf totes Wild und verschlingen es gierig. Aber sie häufen keine Reichtümer an. Gier finde ich eigentlich nur tatsächlich in der Menschenwelt. Da gibt es tatsächlich, also unter Geiern gibt es keine Millionäre, soweit bekannt. Ja? In der Menschenwelt gibt es sie schon. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, das Gerechtigkeitsproblem. Und das müssen wir genauso lösen wie die Umweltprobleme. Die gehören zusammen. Und das sind politische Herausforderungen. Da müssen wir Druck machen, um diese Probleme in den Griff zu kriegen. Ja, wir sind wieder bei den Vögeln. Und hier haben wir einen Vogel, der auf Feldern und Wiesen zu Hause ist. Das sind nämlich die bedrohtesten Vögel. Und das ist ein Kiebitz. Den kennen Sie ja. Das ist ja toll. Die gibt es also hier noch. Und gibt es auch Nachwuchs? Aha. Ja, warum gibt es wenig Nachwuchs? Also man muss sich hier mal diese Wiese angucken. Kiebitze brauchen ja auch Insekten. Ja. Und hier blüht ja nichts. Und wo nichts blüht, dort summt nichts. Und wo nichts summt, gibt es keine Insekten. Und wo es keine Insekten gibt, gibt es keinen Nachwuchs, keinen Vogelnachwuchs. Das ist der Zusammenhang. Warum blüht auf diesen Wiesen nichts mehr? Denn Wiesen, ach ja, hier haben wir ja noch ein Kiebitz mit Küken. Das sind natürlich... Das ist ein anderer Lebensraum. Ja, hier hat man noch Nassstellen. Wir brauchen auch wieder mehr Wasser in der Landschaft. Wir brauchen auch mehr nicht genutzte Flächen. Und das sind Wiesen. So kenne ich Wiesen aus meiner Kindheit. Gibt es sie hier noch? Wenig, ja. Ein Hoffnungsschimmer. In Bayern gab es ja Ende Januar, als mein Buch erschien, war ich auch gerade in München, da wurde die Volksinitiative gestartet, Rette die Bienen. Und 2 Millionen Bayern haben sich da eingetragen. Das sind 20% der Bevölkerung, ja, der Wahlberechtigten. Und die haben dafür gestimmt, dass 10% der Wiesen wieder Blühwiesen werden müssen. Und 30% der Ackerflächen müssen giftfrei ökologisch bewirtschaftet werden. Also vor einem Jahr hätte man das noch für utopisch gehalten. Aber weil 2 Millionen bayerische Wahlberechtigte das so wollen, musste auch der bayerische Ministerpräsident, Sie kennen ihn ja, ne? Der hat ja diese Initiative vorher verspottet und abgelehnt. Und jetzt akzeptiert er das Ergebnis und es wird in Bayern Gesetz. Jetzt muss man ein Drittel der Ackerfläche giftfrei bewirtschaften und wieder Blühwiesen zulassen. Ja, aber es ist ein Hoffnungsschimmer, was Menschen bewegen können, wenn sie organisiert etwas in Gang setzen. Wenn Sie sich engagieren, zum Beispiel im Umweltverband. Ja, also beim BUND, bei der Jugend melden. Listen to the animals, listen to the trees, listen to the spirits of the earth. Begging us, please stop listening to greed. Listen to the rivers, listen to the sea, listen to the spirits of the deep. Begging us, please stop listening to greed. She sent the drought to warn us, she sent the storms to scold us. Please stop listening to greed.
asking us, please stop listening to greed.
Ja, jetzt kommt das allerspannendste Thema für mich. Was ist das für ein Vogel? Silberreiher, genau. Auch ein Einwanderer, hat sich gut integriert. Macht keine Probleme. Ja, die Silberreiher. Ich habe das Bild ausgewählt, weil es ist ein schlanker Vogel. Ja? Und dieses Kapitel nenne ich Schlankheit statt Krankheit. Was wir von Vögeln lernen können. Ja, Vögel sind nicht über... Haben Sie schon mal einen übergewichtigen Vogel gesehen? Ein Vogel, der unter... Ja. Ja, da hat der Mensch wieder seine Hand im Spiel, ja?
Vielleicht der Kiwi in Neuseeland, der sieht ziemlich fett aus.
Das stimmt, der kann ja auch nicht fliegen, ja? Ja, der hat es ja auch nicht nötig gehabt zu fliegen, ja? Der Kiwi. Ja, also Vögel haben nicht diese Zivilisationskrankheiten, unter denen wir leiden. Also Fettsucht, Zuckerkrankheit, Herz-Kreislauf-Erkrankung sind ja alle ernährungsbedingt, mehr oder weniger. Sie haben sie nicht, außer die Vögel, die unter naturwidrigen Bedingungen gehalten werden. Zum Beispiel die Masthähnchen oder die Mastputen. Die leiden bemerkenswerterweise unter den gleichen Krankheiten wie wir. Die haben auch Gelenkkrankheiten, Haltungsschäden, die haben erhöhte Infektionsanfälligkeit. Deswegen kriegen sie Antibiotika. Ja? 2/3 der Antibiotika in Deutschland werden an Tiere verabreicht, 1/3 an Menschen. Und weil das so ist, haben wir ja so viele Probleme jetzt neuerdings mit resistenten Keimen, wo dann kein Antibiotika mehr hilft. Ja, also unter naturwidrigen Bedingungen sind auch Vögel anfällig für jene Krankheiten, unter denen wir leiden. Ja, sie werden auch aggressiv unter diesen Bedingungen, ja. Deswegen werden ja die Schnäbel gekappt oder wurden gekappt und deswegen zupfen sich gegenseitig die Federn aus. Aber in freier Natur, wenn die Vögel naturgemäß leben können, sind sie in aller Regel schlank und gesund. Ein spannendes Kapitel ist für mich das Schlafen und Träumen. Im Reich der Träume heißt das Kapitel. Schlafen ist etwas ganz Wichtiges für Vögel und für Menschen und das Träumen auch. Und wir wissen inzwischen, dass Vögel auch träumen. Sie haben die gleichen Schlafphasen wie wir, die Leichtschlafphase, also die Einschlafphase, die Tiefschlafphase und die Traumphase. Ja, man hat das alles im Schlaflabor ermittelt, nachgewiesen. Ja, die Gänse schlafen ja auch gerade, Gänse halten übrigens auch Mittagsschlaf. Ja. Und was das Besondere ist, was wir von Vögeln lernen können, sie halten sich noch an den natürlichen biologischen Schlafrhythmus. Ich habe das als Kind noch erlebt, wenn es anfängt dämmerig zu werden, eilen die Hühner schnellen Schrittes zu ihrer Schlafstelle, auf ihrer Stange. Ja, und am Morgen, wenn es dämmert, ja, kräht schon der Hahn und sie wollen raus. So, sie haben also den Tag-Nacht-Rhythmus, das ist sie ganz konservativ, die Vögel, beibehalten. Und sie haben auch den Sommer- und Winter-Rhythmus beibehalten. Im Sommer wird weniger geschlafen, im Winter wird mehr geschlafen. Das ist ein ganz natürlicher Rhythmus. Davon haben wir als Menschen uns weitestgehend verabschiedet. Ja. Wobei, wir geizen mit dem Schlaf und das ist nicht gut, weil Schlaf ist ganz wichtig für unsere Gesundheit, für unsere Abwehrkräfte, für unsere Immunabwehr. Und im Kopf passiert im Schlaf ganz, ganz viel. Ich praktiziere das auch. Ja. Das, was ich mir merken will, schaue ich mir am Abend nochmal vor dem Einschlafen an, meine Notizen. Und es wird im Schlaf verarbeitet, vor allem in der Traumphase, in den Leichtschlafphasen. Und da habe ich auch in diesen Phasen auch dann die besten kreativen Ideen. Und die muss ich dann aber auch bald festhalten, sonst sind sie weg, wie es mit den Traumphasen so ist. Ja, Schlafen und Träumen. Alt werden. Ja, Vögel werden manchmal alt. Viele Vögel sterben schon im ersten Lebensjahr, das muss man halt wissen. Aber wenn sie Glück haben, wie dieses Rotkehlchen, das kann 17 Jahre alt werden. Ja, andere Vögel können 30, 35 Jahre und noch älter werden. Und dieses Altwerden der Vögel verläuft anders als das Altwerden in unserer Menschenwelt. Vögel bleiben gesund und fit. Sie haben nicht diese Alterungsprobleme, die wir haben. Wir haben ja dann Gehbeschwerden und Muskelschwund, Knochenabbau, Osteoporose, ja, Sehstörungen und Sehfähigkeit lässt nach, Hörfähigkeit lässt nach. Wir müssen zum Akustiker und zum Optiker und im Gehirn läuft es auch nicht mehr so rund. Ja. Die Vergesslichkeit nimmt zu, Alzheimer, Demenz. Ach, apropos, Parkinson kennen Sie auch, das habe ich vergessen zu sagen. Ja. Parkinson ist in Frankreich eine anerkannte Berufskrankheit bei Landwirten, die mit Pestiziden arbeiten, weil das dort gehäuft auftritt. In Deutschland ist es noch nicht anerkannt, weil man nicht genau weiß, welche Pestizide es sind. Aber das ist den Franzosen nicht so wichtig. Ja, in Deutschland ist es ganz wichtig. Ja, Demenz haben Vögel nicht. Warum altern Vögel anders als wir? Die haben nicht diese Beschwerden. Ganz einfach, weil sie naturgemäß leben, so wie es die Natur vorgesehen hat. Wir leben ja naturfern, naturfremd, wieder natürlich, indem wir nicht das machen, was wir tun sollten. Wir sind ja dafür konstruiert, dass wir laufen sollten. Wir sind ja Lebewesen, die eigentlich laufen sollten. Ja, 99% unserer Vorfahren waren Jäger und Sammler und die waren halt Läufer. Wir sind jetzt keine Läufer mehr, wir sind Sitzer geworden. Sitzer. Übrigens, als ich noch im Parlament gesessen habe, habe ich 10 Kilo zugenommen. Ja, das nur zum Thema falsche Lebensweise. Habe ich aber sehr schnell gemerkt, das ist nicht meine Welt. Ja, laufen und atmen, das haben wir auch vergessen. Ja, das intensive Atmen, das macht man, wenn man sich körperlich bewegt. Aber wenn man sitzt, dann der freie Blick, das Tageslicht, ganz wichtig. Wir haben viel zu wenig Tageslicht. Das ist wichtig für die Augen, das ist auch wichtig für die Psyche. Vögel haben keinen Mangel an Tageslicht, haben keinen Mangel an Bewegung. Ja, was wir von Vögeln lernen können, gesund, alt werden. Und dann, das ist, glaube ich, für mich das Sensationellste, Vögel haben ein besonders aktives Jungbrunnenenzym. Das heißt, ein Enzym, was sie vor Alterungsbeschwerden schützt und sie jung, vital und fit hält. Das ist die Telomerase. Die Telomerase haben wir ja auch, nur sie ist bei uns verkümmert, weil wir wieder natürlich leben. Und eine US-amerikanische Nobelpreisträgerin hat es zu meiner Freude nachgewiesen, dafür hat sie ihren Nobelpreis bekommen, dass auch wir Menschen dieses Jungbrunnenenzym aktivieren können, indem wir uns ein Beispiel am Leben der Vögel nehmen. Also danach fragen, was ist für unsere Natur, für unseren Körper, für unsere Seele natürlich, was ist gesund und förderlich. Und das sollten wir stärker ausbauen und dann werden wir gesund alt. Und dann kommt noch das Soziale hinzu. Ja, aber dazu kommen wir im nächsten Bild. Es gibt ja in den reichen Ländern zunehmend ein Einsamkeitsproblem. Immer mehr Menschen fühlen sich einsam. Merkwürdigerweise auch junge Menschen. Ist jetzt festgestellt worden, obwohl sie Kommunikationsmöglichkeiten haben wie keine Generation zuvor. Sie fühlen sich einsam. Ja, in England gibt es inzwischen schon eine Einsamkeitsministerin, die Aufgabe hat, die wirtschaftlichen Folgen der Einsamkeit in Grenzen zu halten. Sind Vögel einsam? Haben sie ein Einsamkeitsproblem? Sie schütteln den Kopf. Viele Vögel sind gesellig, ja, wie zum Beispiel diese hier, die auch schon eingewandert sind. Das sind die Flamingos, genau, an der deutsch-holländischen Grenze, brüten sie. Und dann gibt es auch Vögel, die im Winter außerhalb der Brutzeit auch ganz gern mal einsam sind. Zum Beispiel das Rotkehlchen, da habe ich es und so, die wollen dann mit keinem was zu tun haben. Aber, und das ist die Regel, im Frühling ändert sich's. Im Frühling sucht man sich wieder. Man sucht sich einen Partner, egal wie alt man ist. Ja, und man baut wieder ein Nest und legt wieder Eier und brütet. Und das praktisch bis zum Sterbejahr. Ich habe eine Geschichte von einem Amselpaar in meinem Buch beschrieben, authentisch beobachtet, über 7 Jahre. Ja, das ist natürlich wichtig. Soziale Kontakte, soziales Engagement hält auch jung und fit. neben sozialem Engagement können wir Menschen ja auch ökologisches Engagement zeigen, ja? Bei der Bundjugend zum Beispiel. So, und jetzt kommen wir zum Schluss der Vorstellung. Sie ahnen, was jetzt passiert. Es geht um Lerchen und Eulen. Rechts haben wir den Uhu, links haben wir eine Haubenlerche, Lerchen und Eulen. Es geht um die innere Uhr. Wir haben alle eine innere Uhr. Und zwar nicht nur eine, wie wir inzwischen wissen, in jeder unserer Körperzellen haben wir eine innere Uhr und die tickt. Und die ist programmiert. Ja, die inneren Uhren orientieren sich am Tag-Nacht-Rhythmus. Das geht den Vögeln wie den Menschen so. Und dennoch ticken wir nicht alle gleich. Inspiriert von den Vögeln unterscheiden wir in der Menschenwelt zwischen Lerchen und Eulen. Zwei völlig unterschiedliche Chronotypen. Die Lerchen der Vogelwelt sind absolute Frühaufsteher. Lerchentypen in der Menschenwelt sind ähnlich früh hellwach und voller Tatendrang, vor allem vormittags eben dann, wenn auch die Lerchen voller Power am Himmel jubilieren. Bei Sonnenuntergang werden die Lerchentypen müde und schlafen bald ein. Genau wie die gleichnamigen Vögel, Lerchentyp. Ich habe falschen Beruf. In den Nachtstunden ist mit ihnen nichts anzufangen. Ganz anders die Eulentypen. Sie leiden morgens unter Schlaftrunkenheit, sind träge, antriebslos und oft schlecht gelaunt. Am Abend laufen sie jedoch zur Höchstform auf. Das ist in der Tat der Lebensrhythmus der Eulen. Sie verschlafen den Tag in ihren Höhlen und hocken reglos auf einem Ast. Ja, jetzt haben sie sich sicher Gedanken gemacht. Gehören sie zum Lerchentyp oder gehören sie zum Eulentyp? Es gibt doch Hybride, Mischformen. Die dürfen sich der Stimme enthalten. Diese anonyme Befragung mache ich in jeder Stadt. Also auch heute, Neubrandenburg. Ich hoffe, Sie spielen mit. So, und ich bitte Sie jetzt, die Lerchen, sich mit dem Handzeichen zu melden und ich zähle mal durch. 22 Lerchen, merken Sie das bitte, ja? Jetzt die Eulen. 14. Interessant. 14 zu 22. Okay, wer ist im Kopf rechnen noch sehr gut? 14 zu 22, ist das schon ein Drittel, zwei Drittel? Das ist ja interessant. Naja, aber passt. Das ist es gibt Schwankungen. Eine Bundestagsabgeordnete, die naturschutzpolitische Sprecherin, die in Dessau wohnt, die sagt, ja, in Dessau zu Hause bin ich Lerche, in Berlin bin ich Eule. aber ich möchte jetzt mal Neubrandenburg einordnen. Ja? Auf der einen Seite, das eine Extrem eindeutig war Berlin. Unter 100 Teilnehmern, zwei Drittel Eulen, ein Drittel Lerchen. Das andere Extrem habe ich wo gefunden? In Ostfriesland. Aurich, Leer, Emden. In den drei Städten war ich. Also 20% Eulen, 80% Lerchen. Ja, also das sind die absoluten Frühaufsteher, obwohl da die Sonne ganz spät aufgeht, aber ist egal. Und jetzt für Neubrandenburg, ich würde sagen, das passt, ja. Das ist eine ländliche Gegend, ja, sehr stark naturgeprägt, mit gelegentlichen Ausflügen in urbane Gefilde. Ja, und jetzt kommen wir noch zu den Persönlichkeitsmerkmalen. Denn Eulen und Lerchen haben ja unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale und unterschiedliche Hormonlagen. Ne? Während die Eulen in der Vogelwelt sich durch eine langjährige Partnertreue auszeichnen, sind die Lerchen auf Feld und Heide offen für gelegentliche Affären. Hm. Sowohl die Weibchen als auch die Männchen. In der Menschenwelt verhält es sich genau entgegengesetzt. Puh. Erleichterung. Nach einer amerikanischen Studie an 500 Studierenden haben die Eulentypen einen höheren Stresshormonspiegel. Nicht so gut. Und sie wechseln deutlich häufiger ihren Sexualpartner als die Lerchentypen. Deren Paarbeziehungen dauerhafter und stabiler sind. Charakterlich sind die zweibeinigen Nachtschwärmer kontaktfreudiger, nachvollziehbar, ja, risikobereiter und emotional labiler. Weinen öfter mal schnell. Sie neigen stärker zum Konsum von Kaffee und Cola. Die Lerchenfrühaufsteher leben insgesamt ausgeglichener und gesünder. Übrigens, die Eulentypen neigen stärker zum Schnarchen. Warum das so ist, habe ich auch beschrieben. Aber wir haben ja wenig Eulen hier in dieser Stadt. Ja, jetzt Schlusssatz. Während in der Vogelwelt Eulen und Lerchen sich unter keinen Umständen paaren, die beiden heiraten nie und nimmer, sind menschliche Kombinationen zwischen Frühaufstehern und Nachteulen alles andere als selten. Wie wirken sich die sehr verschiedenen Persönlichkeitsmerkmale der Partner auf das Zusammenleben aus? Die Erfahrung lehrt, man sieht sich seltener. Das kann von Vorteil sein. Muss aber nicht.
Mut ist eine Frage, deren Antwort schmerzen kann. Mut fängt nach dem Scheitern wieder ganz von vorne an. Mut fährt keinen Panzer, aber manchen ins Wort. Lässt die anderen vor und geht als letzter von Bord. Mut macht keine Pause, wenn es nicht gerade brennt. Ist kein Ego-Projekt. Ein flüchtiger Trend. wissen, ob du für den anderen auch schon Liebe bist. Mut sind keine Worte, die auch jeder andere denkt. Kein perfekter Moment, den der Zufall dir schenkt. Mut ist es manchmal nicht, mutig zu sein. Dir einzugestehen, du fühlst dich ja allein. Mut ist, wenn du mit der Angst tanzt, das, was du nicht ganz kannst, trotzdem versuchst. Mut ist, wenn du wieder aufstehst, Pflaster
Adieu, sagt der Spatz, sitzt auf gepackten Koffer. Sie wissen, Vögel verreisen niemals mit Koffern und schon gar nicht mit großen Koffern. Die Koffer in der Menschenwelt werden ja immer größer, ja? Ich mache mir da schon Sorgen, was man so alles mitschleppt. Ich meine, wir müssen uns jetzt an kleinere Koffer wieder gewöhnen. Ja, Reduktionsstrategien entwickeln. Ja, wenn wir diesen Trend umkehren wollen, wenn wir nicht wollen, dass die Vögel und die Bienen uns weiter verlassen, da muss sich etwas ändern, und zwar grundlegend. Wenn es egal ist, dann wird es problematisch. Und das will ich Ihnen erklären. Die Insekten und die Pflanzen, die bilden die Grundlage allen höheren Lebens. Sozusagen die Säulen der Lebenspyramide. Denn die Insekten bestäuben die Pflanzen, damit die Pflanzen fruchten können. Und die Pflanzen ernähren die Insekten mit Nektar, Pollen und so weiter. Und davon leben alle anderen höheren Tiere, Fische, Lurche, Kriechtiere, Vögel, Säugetiere, Raubtiere, Mensch ganz oben auf der Spitze der Pyramide. Und wenn diese Basis, diese Säulen anfangen mit Bröckeln und von dieser Insektensäule sind ja 80% schon nicht mehr da, wenn das so weitergeht, dann werden wir Probleme haben, vor allem ganz oben. Dann wird es sehr ungemütlich. Dann gibt es nämlich Probleme mit der Nahrungsversorgung. Denn ein Großteil unserer Nahrung ist auf diese Bestäubungsleistung der Insekten angewiesen. Deswegen müssen wir Insekten lieben. Merkt ihr das, ja? So, und wir können viel dafür tun. Und das ist eigentlich mein Wunsch, dass wir mit der Motivation nach Hause gehen, diesen Trend umzukehren. Und wir können es. Und es ist höchste Zeit, das muss man auch noch sagen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen, haben wir noch 10 Jahre Zeit. Ja, das ist nicht viel. Also wir müssen heute beginnen. Heute beginnen mit der Suche nach einem gesunden Maß. Wir haben das gesunde Maß verloren, im Umgang mit der Natur, auch im Umgang mit uns selbst. Ja. Wir beuten nicht nur der Natur aus, wir beuten auch uns selbst aus. Ja, ich höre, das stimmt. Ja. Und daran können wir etwas ändern, wenn wir es wollen. Und ich kann nur sagen, versuchen Sie es. Es macht großen Spaß. Es bereitet Vergnügen, ganz persönliches Vergnügen. Und es macht uns wieder gesünder, das Maß, das richtige Maß zu finden in der Ernährung, aber auch im Umgang mit Stress. Eines unserer Hauptprobleme ist ja der Dauerstress. Der Dauerstress macht uns krank. Stress ist ja nichts Schlimmes, gelegentlicher Stress, ja. Das braucht sogar der Körper, das ist nötig. Aber dieser Dauerstress, dem wir uns unterwerfen. Wir haben ja Arbeitsstress, wir haben Schulstress. Ja, hast du Schulstress? Ja, siehst du, ja, muss sich ändern. Wir haben Einkaufsstress, wir haben Urlaubsstress, wir haben Beziehungsstress, wir haben Weihnachtsstress, ja. Der Stress hört nicht auf, das muss sich ändern. Und ich sage, weniger verbrauchen, weniger kaufen, weniger wegwerfen, auch ein bisschen weniger. Arbeiten, zumindest die Arbeiten, die man nicht gerne macht. Ja, das könnte uns schon sehr helfen. Und dann müssen wir natürlich auch nicht nur uns selbst ändern, sondern wir müssen Vorbild sein für andere, andere mitnehmen und Druck ausüben auf politische Entscheider. Denn wir schaffen es allein nicht, wenn nicht die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Die Rahmenbedingungen stimmen nicht, denn alles das, was der Umwelt schadet, ist vieles, ist billiger als das, was der Umwelt nützt. Ja? Die gesunden Lebensmittel sind teurer als die Lebensmittel, die unserer Umwelt und uns selbst Schaden zufügen. Und viele andere Beispiele mehr. Dazu muss die Politik getragen werden. Diese Hoffnung müssen wir haben. Und wir müssen Hoffnung haben, wir müssen Humor haben. Hoffnung und Humor geben uns die Kraft. Diese Herausforderungen, vor denen wir stehen, das sind die größten Herausforderungen der Menschheitsgeschichte. Die hat es noch nie gegeben, ja, um diesen Herausforderungen gewachsen zu sein. Ja, und ich würde sagen, ab morgen wollen wir alle ein bisschen mehr Vogel sein und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten eine Produktion der Vorlesungen an besonderen Orten mit interaktiven Erzählungen von Ernst Paul Dörfler zu seinem Buch Nestwärme, was wir von Vögeln lernen können. Den kompletten Beitrag und Informationen zu den Songtiteln und Interpreten dieser Sendung finden Sie auf hs-nb.de/vabo. Verantwortlich für die Sendung war Enrico Nimczewski.